Wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zu einer weiteren Wegetappe auf unserer Entdeckungsreise der Eucharistie. Heute Abend steht unter dem Thema: Da gingen ihnen die Augen auf. Kommunion als Liebesgemeinschaft. Wir wollen heute das Zentrum anschauen von jeder Eucharistiefeier, die Kommunion. Wenn wir Jesus in der eucharistischen Gabe dürfen empfangen, Ausdruck von einer Liebesgemeinschaft. Ich lade euch ein, dass wir diesen Abend ganz bewusst anfangen, im Kreuzzeichen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Heiliger Gott, wir kommen vor dich, so wie wir sind. Das, was wir innerlich mitbringen, von dort, wo wir jetzt kommen, wir wollen es dir geben. Wir wollen dir jetzt den Abend weihen und dich um deinen Heiligen Geist bitten. Gib, dass wir dich und das wunderbare Geschenk von der Eucharistie neu können, entdecken können, lernen, dass wir dir heute Abend einen Schritt näher kommen dürfen. Wir singen zusammen auf der Seite 11, denn wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind. Seite 11 ist nicht ganz die Melodie, wo wir uns vielleicht gewöhnt sind, aber ein ähnlicher Text. Denn wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt, da bist du, Herr, mitten unter uns. Denn wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt, da bist du, Herr, mitten unter uns. Nochmal. Denn wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt, da bist du, Herr, mitten unter uns. Denn wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt, da bist du, Herr, mitten unter uns. Du hast alle gemeint, gleich ob Freund oder Feind, alle Grenzen hast du ja gesprengt. Denn ob arm oder reich, vor dir sind alle gleich, deine Liebe uns alle umfängt. Denn wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt, da bist du, Herr, mitten unter uns. Denn wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt, da bist du, Herr, mitten unter uns. Herr, in unserer Zeit sind sehr viele so weit von dir weg und der Glaube fällt schwer. Du allein bist das Licht, das die Dunkelheit bricht, so erbarme dich unser, o Herr. Denn wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt, da bist du, Herr, mitten unter uns. Denn wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt, da bist du, Herr, mitten unter uns. Heut kann niemand allein ohne Mitmenschen sein, denn der Glaube ihn trägt und erhält. Darum schenk uns die Kraft, die die Einheit erst schafft, Zeugnis ist an das Meer für die Welt. Denn wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt, da bist du, Herr, mitten unter uns. Denn wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt, da bist du, Herr, mitten unter uns. Weil du unter uns bist, unser Herr Jesus Christ, sing nun deine Gemeinde ihr Lied. unser Lied von der Nacht, die zum Tag du gemacht. Brüder, Schwestern, sing freudig mit. Denn wo zwei oder drei in deinem Namen versammeln, da bist du, Herr, mitten unter uns. Denn wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt, da bist du, Herr, mitten unter uns.
Keine Kommunion, keine eucharistische Kommunion ohne Wandlung und ohne Gabenbereitung. Den Aspekt haben wir uns das letzte Mal gewidmet. Besonders der Gabenbereitung. Wir haben gesehen, dass die Gaben, die der Priester unserem Namen entgegennimmt und am Altar Gott weiht, dass das eigentlich ein Zeichen für die ganze Schöpfung ist, wo wir Gott zurückgeben, ihm dargeben. Und dass wir uns selber in die Gaben hineinlegen. Wir sind Teil der Schöpfung. Und mit all dem, was wir mitbringen, auch an vielleicht an Schwierigem, an Sorgen, an speziellen Situationen, an Gebet, an Dienst der Liebe, wenn wir in die Gaben hineinlegen, und sie auf ein Altar legen. Letztlich all das, was der Wandlung Gottes bedarf. Weil anschließend beim grossen Wandlungsgebet werden nicht nur einfach die eucharistischen Gaben gewandelt, Brot in Leib Christi und Wein ins Blut Christi, sondern die Wandlung betrifft letztlich alles, was wir auf den Altar gelegt haben. Die ganze Schöpfung soll von dieser Wandlung erfasst werden. Unser ganzes Leben, all das, was wir mitbringen, an Grossem und an Kleinem, auch an Zerbrochenem, soll von Gott gewandelt werden. Und etwas auf den Altar legen, etwas hingeben, heisst auch etwas loslassen, ist ein Opfer. Wir vereinen uns mit dem Opfer Christi. Es geht um eine zweifache Hingabe. Einerseits die Hingabe Jesu. Jesus hat sich am Kreuz seinem Vater und uns Menschen geschenkt, indem er sein Leben hingegeben hat. Das ist ein Opfer. Und aus dem Opfer konnte Leben entstehen. Es ist nicht einfach ein Tod, wo das Resultat war, sondern in dieser Lebenshingabe hat neues Leben erblühen. Und wenn wir die Gabenbereitung vollziehen, tun wir uns mit dieser Hingabe Christi, mit seinem Opfer, vereinen. So wie er sein Leben hingegeben hat und die Hingabe neu wirksam wird, so wenn wir in unserer Hingabe uns mit seiner Hingabe vereinen. Ein anderes Wort oder ein anderer Ausdruck, um von dieser Hingabe oder von dieser Vereinigung von unserer Hingabe mit der Hingabe Christi zu reden, ist der Ausdruck, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut. Das betet der Priester jeweils nach dem Wandlungswort, während dem Hochgebet. Schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut. Wir bitten Gott, dass wir Anteil bekommen, dass wir selber hineingenommen werden in die Hingabe Jesu. Anteil mal an seinem Tod. Alles, was das Leben in Fülle behindert, soll mit Jesus am Kreuz sterben. Alles Schwierige, alle Dunkelheit, alles Zerbrochene, wenn wir Jesus dargeben, damit er es am Kreuz kann kreuzigen, dass es dort sterben kann. Und Anteil aber auch an seiner Auferstehung. Wir haben ja gesehen, ein Opfer im christlichen Sinn ist nicht einfach nur ein Verzicht auf etwas. Im alltäglichen Sprachgebrauch ist Opfer etwas, das eher negativ konnotiert ist, wo man eher etwas Negatives verbindet. Wenn jemand ein Opfer erbringen muss, das ist schon nicht einfach. Dann tut uns die Person schon fast leid. Erst recht, wenn wir das Opfer erbringen müssen. Können wir uns richtig leid tun. Und ein Opfer im christlichen Sinn ist aber immer ein Loslassen, um das Leben in Fülle von Gott zu empfangen. Es ist der wunderbare Tausch. Wir müssen loslassen, auch ein Stück weit loslassen, am selber bestimmen, dass es nach diesen Vorstellungen gehen soll, die ich habe. Und dafür können Anteil bekommen an dem Liebesplan Gottes. Das Leben in Fülle. Also wir können eigentlich nur gewinnen, wenn wir das Opfer Gott darbringen. Weil wir eben Anteil sowohl an seinem Tod bekommen, das heisst, dass all das Negative eigentlich für uns weggenommen wird, und wir bekommen Anteil an seiner Auferstehung. Das heisst, dass das neues Leben kann entstehen. Das ist Wandlung. Wenn der Tod in Leben gewandelt wird, wenn Jesus nicht im Grab bleibt, sondern Gott ihn auferweckt. Ostern. Und je mehr wir uns mit dieser Hingabe Jesu verbinden, je mehr wir uns selber Gott dargeben, desto mehr können wir das Leben in Fülle empfangen. Desto mehr kann er mit seiner Liebe, mit seiner Heilskraft wirken. Und eine solche Verbindung mit Jesus passiert in der Kommunion. Kommunion setzt sich aus diesen beiden Wörtern, aus diesen lateinischen Wörtern, komm, also nicht komm, sondern komm mit C und unio. Komm heisst mit, zusammen, und unio, eine Union, eins werden, zusammen eins werden. Wir sagen ja so manchmal, ich gehe zur Kommunion. Eigentlich völlig falscher Ausdruck. Wir gehen nicht zu einer Kommunion, sondern wir kommunizieren. Wir werden selber zu der Kommunion. Wir werden eins mit Gott. Kommunizieren heisst eins werden mit Jesus. Eins werden mit ihm. Eins werden am Kreuz und in der Auferstehung, aber darüber aus. Es ist ein Einswerden mit einer Person. Und für das Einswerden haben wir ein wunderschönes menschliches Bild, nämlich das von der Ehe. Und das habe nicht ich erfunden, sondern schon im Alten Testament braucht Gott das Bild. Im Buch Jesaja heisst es, wie der junge Mann sich mit der Jungfrau vermählt, so vermählt sich mit dir dein Erbauer, Gott. Wie der Bräutigam sich freut über die Braut, so freut sich dein Gott über dich. So wie der Bräutigam sich über seine Brut freut. Und ich sage euch, der freut sich so richtig, richtig fest. Also nicht einfach so, ja, okay, jetzt kommt die Kommunion und so, sondern Gott redet da von Gefühlen. Er braucht eigentlich das stärkste Bild, das wir als Menschen haben, um eine Vereinigung zwischen zwei Personen zu beschreiben. Die eheliche Vereinigung, Hochzeit, die unbedingte Treue. Ich stehe zu der anderen Person. Mein ganzes Leben lang. Und das findet ihren zeichenhaften Ausdruck in dieser sexuellen Vereinigung. Auch im Neuen Testament wird das Bild aufgenommen. Im Buch der Offenbarung lesen wir, ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott her aus dem Himmel herabkommen. Sie war bereit wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat. Wir, das Volk Gottes, wir sind Gottes Brut. Und Jesus ist der Bräutigam in diesem Bild. Und am Ende der Zeit wird in diesem Bild ausgesagt, dass wir, Gottes Volk, und er, Gott, wir werden eins werden. Wir werden vermählt werden wie Brut und Bräutigam. Oder im gleichen Buch: Gekommen ist die Hochzeit des Lammes. Das Lamm ist ein Bild für Jesus. Gekommen ist die Hochzeit des Lammes und seine Frau, das sind wir, auch wir Männer, seine Frau hat sich bereit gemacht, Brut. Selig, wer zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen sind. Alle sind eingeladen, die die Einladung annehmen, zu dem Hochzeitsmahl Gottes. Gottes Sehnsucht ist die Vereinigung mit uns. Jesus hat vor dem letzten Abendmahl gesagt: Ich habe sehnlichst danach verlangt, mit euch dieses Paschamahl zu feiern. Es war eine grosse Sehnsucht, Gottes können in der Einsetzung der Eucharistie den Grundstein von dieser Vermählung zu legen. Das steckt letztlich auch hinter der ganzen Menschwerdung, hinter dem Weltenplan Gottes, wie es im Kolosserbrief heisst. Gott wird Mensch und nur als Mensch kann er sich wirklich mit uns vereinen. Er nimmt unsere Natur an, wird als Gott Mensch, nimmt unsere menschliche Natur an und als Mensch kann er sich mit uns vereinen, weil er alles mit uns teilt, außer die Sünde. Und mit dem Jesus, Gott und Mensch, können wir uns in der Eucharistie, in der Kommunion vereinen. Und darum ist die Ehe ein Bild für die Vereinigung Gottes mit uns Menschen. Es ist ein Bild. Und stellt euch vor, wenn das Bild schon so gewaltig ist, ich meine, was kommt auf Erde dem näher als die Vereinigung zwischen Mann und Frau mit einem gewaltigen Höhepunkt? Und das ist ein Bild, nur, ja, für ich sage, ein Bild für die unglaubliche, gewaltige Vereinigung zwischen Gott und uns Menschen. Da ist ein wunderbares Verheißen und in der Eucharistie dürfen wir bereits jetzt Anteil haben an dieser Vereinigung. Gott und wir Menschen, wir werden eins. Und das werden wir heute noch ein bisschen vertiefen. Gehen wir zuerst wieder zu unseren Freunden, den beiden Emmaus-Jüngern. Der Abend ist langsam vorgeschritten bei diesen beiden. Und Jesus ist bei ihnen eingekehrt, in Emmaus. Und es geschah, heißt es in Lukas 24, als Jesus mit ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen aufgetan, oder da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Und er entschwand ihren Blicken. Und sie sagten zueinander: Brannte nicht unser Herz in uns, als er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schriften eröffnete? Die beiden Jünger erleben da gerade ihre erste Eucharistiefeier. Das ist ja der Ostersonntag. Drei, vier Tage vorher, am Donnerstagabend, hat Jesus die Eucharistie eingesetzt. Das heisst, das ist erst die zweite Eucharistiefeier, die auf dieser Welt stattgefunden hat. Und die beiden Jünger waren nicht dabei gewesen, am hohen Donnerstag. Also es ist nicht so, ihnen sind die Augen aufgegangen, wie sie sich erinnert haben. Ah ja, am Donnerstag haben wir ja genau das auch erlebt. Das muss ja Jesus sein. Das war für sie neu gewesen. Natürlich haben sie das vom Paschamal her aus der jüdischen Tradition gekannt. Aber als Eucharistie, die neue Bedeutung, die Jesus dieser Feier gegeben hat, wie wir am ersten Abend gesehen haben, von der haben sie noch nichts gewusst. Aber in dem Teilen von dem Brot, im Feiern von der Eucharistie, merken sie plötzlich, was da abgeht. Also ohne, dass Jesus irgendwelche Erklärungen gibt, einfach nur in dieser Hingabe, in diesem Liebesmahl, gehen ihnen plötzlich die Augen auf. Das heisst, es ist wie so ein Aha-Effekt. Und der Aha-Effekt hat nicht ihren Intellekt getroffen, in erster Linie, sondern ihr Herz. Sie haben kommuniziert und haben durch das Jesus in sich aufgenommen. Am Ende der Geschichte sind sie wieder alleine, wie am Anfang. Am Anfang sind sie alleine unterwegs und sind in Trauer und Enttäuschung, bis Jesus dazukommt. Am Ende sind sie wieder alleine, aber der Unterschied ist, dass Jesus jetzt in sie eingegangen ist, dass sie eins geworden sind mit ihm, dass sie jetzt Jesus in sich tragen. Und jetzt, wo sie Jesus in sich tragen, merken sie plötzlich auch, dass vorher quasi im Wortgottesdienst, wo er mit ihnen die Schrift, die Heilige Schriften erklärt hat, dass ihnen dann schon das Herz brennt hat. Und das brennende Herz erkennen sie jetzt wieder, nachdem sie mit ihm eins geworden sind. Auch wenn sie ihn jetzt nicht mehr sehen können, tragen sie ihn in sich. Bevor wir in der Eucharistiefeier zur Kommunion schreiten, lasst uns der Priester ein, das Vaterunser zu beten. Kommunion heisst ja eins werden, Verbundenheit mit Jesus, aber auch Verbundenheit untereinander. Und diese Verbundenheit kommt nie in keinem Gebet so stark zum Ausdruck wie im Vaterunser. Das Gebet, das Jesus gelehrt hat und wo das erste Mal absolut auf den Vater ausgerichtet ist. Also bevor irgendwelche Bitten kommen, will Jesus unseren Blick zum Vater erheben. Der Blick ist auf Gott Vater gerichtet. Und das ganze Gebet ist es unser Gebet. Es geht nicht um mein Vater oder gib mir und mein tägliches Brot. Vergib mir meine Sünden. Sondern es ist alles in der Wir-Form formuliert. Schon das bringt zum Ausdruck, dass es ein Gebet ist von der Familie Gottes. Ein Gebet, wo wir eigentlich nur gemeinsam sprechen können, wie es unser Vater ist. Und wir sind im Wir. Im Wir beten wir. Es ist eigentlich das Tischgebet von der Familie Gottes. Das Gebet vom Miteinander und Füreinander, wo wir nicht zuerst auf uns schauen, sondern auf Gott und in dem Blick auf unsere Mitmenschen, auf unsere Schwestern und Brüder. Und die ersten Bitten sind eigentlich auf den Willen Gottes gerichtet. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Und wenn Gottes Wille passieren kann auf dieser Erde, dann können eigentlich auch alle weiteren Bitten, die wir reingenommen sind, sich verwirklichen. am Ende oder in der Mitte vom Vater Unser gibt es eine Einfügung, einen Embolismus, wo der Priester betet, wo das Zweite Vatikanische Konzil wieder aufgenommen hat. Eigentlich die letzte Bitte vom Vater Unser wird nochmal aufgegriffen, sondern erlöse uns von dem Bösen. Der betet der Priester im Namen von uns, erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen. Und jetzt wird ausgeführt, was das bedeutet, uns von allem Bösen zu befreien. Gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Da wird also der Blick auf ein Kommen von Jesus gerichtet. Das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus. Es geht um ein zweifaches Kommen. Jesus kommt am Ende der Zeit uns entgegen. Und Jesus kommt aber auch jetzt in der Eucharistie zu uns. Jesus kommt jetzt zu uns und wir schließen mit dieser Doxologie, mit dieser Verherrlichung Gottes, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Schluss ist schon ganz früh von der Kirche gebetet worden. Der biblische Teil vom Gebet, so wie es uns die Evangelien überliefert, hört eigentlich bei dieser Bitte, erlöse uns von dem Bösen auf. Und aber schon gleich ist der Schlusslobpreis, denn dein ist das Reich, angefügt worden. Und ein Bitte, wo wir während dem Vater Unser betet, heisst, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Es kommt uns relativ einfach über die Lippen, aber ich merke immer wieder, dass mich das herausfordert. Wir knüpfen die Vergebung Gottes uns gegenüber eigentlich an eine Bedingung. Wir sagen, in dem Mass, wie wir den Menschen, die an uns schuldig geworden sind, vergeben, in dem Mass sagst auch du uns vergeben. Wie auch wir. Oder wenn wir es positiv ausdrücken, so wie Gott uns vergibt, so sollen auch wir den Menschen vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Um die Vergebung Gottes können wirklich anzunehmen, in Fülle können anzunehmen, müssen wir den Menschen vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Erst dann kann die Vergebung Gottes wirklich wirksam werden in unserem Leben, kann sie fruchtbar sein, kann der Samen aufgehen. Und die Bitte wird nachher in der Friedensbitte und im anschließenden Friedensgruß vertieft. Das Friedensangebot geht auf Jesus selber zurück. Am Ostertag ist er in die Mitte der Jünger getreten und hat gesagt, Friede sei mit euch. Jetzt müssen wir uns vergegenwärtigen, was dieser Situation vorausgegangen ist. Wir müssen uns vorstellen, die Jünger, die kurz, wenige Tage vorher, noch alle so stolz gesagt haben, ja, ich stehe zu dir, was auch passieren kann, ich bin dein Jünger, Jesus, ich gebe alles für dich hin. Und dann kommt die Gefangennahme und alle säckeln fort, wie die grössten Angsthasen. Der Petrus, der erste Papst, Fels, Leiter der Apostel, verleugnet Jesus dreimal. Dreimal verleugnet er ihn. In dieser Situation, wo Jesus eigentlich alles verloren hat, wo er ungerechtfertigt verurteilt worden ist, er ist als schuldig befunden worden, obwohl er schuldlos war. Und Jesus ist ja der einzige Mensch, der wirklich 100% in allem schuldlos ist. Er ist der Reine, der Heilige, der Sündlose. Und nur schon die Verurteilung ist ja ein himmelschreiendes Unrecht. Nur schon das wäre genug gewesen, um in dem Moment auf seine Unterstützung von seinen engsten Freunden zu setzen. Weil die haben ja müssen wissen, dass die Verurteilung ungerechtfertigt ist. Die sind mit ihm 3 Jahre Tag und Nacht zusammen gewesen, die haben ihn gekannt. Und aber es ist weitergegangen, dass er seine Strafe hat müssen tragen mit dem Gang auf Golgotha bis hin zu der Kreuzigung. Und auch dort, es wird nur vom Johannes erzählt, nur er ist bis zum Kreuz mitgekommen. Und alle anderen hat irgendetwas Besseres zu tun gehabt. In dem Moment, wo Jesus am meisten ihre Nähe gebraucht hat. Und natürlich haben die Jünger gemerkt, dass das nicht richtig ist. Von Petrus heisst es, als er den Gückel gehört hat, kreien, er ging hinaus und weinte bitterlich. Bitterlich. Er hat gemerkt, wie er nicht zu Jesus hätte können stehen. Und es hat ihn geschmerzt, als er das gemerkt hat. Und ich kann mir vorstellen, wie er am liebsten hätte wollen, die Situation rückgängig machen. Könnte ich nochmal zurückgehen? Im Musical Jesus Christ Superstar gibt es ein Lied von Andrew Lloyd Webber. Could we start again, please? Können wir nochmal von vorne anfangen? Und ich stelle mir vor, dass der Petrus in dem Moment vielleicht denkt, könnte ich nochmal von vorne anfangen? Ich will es besser machen. Aber he couldn't start again. Er hätte nicht nochmal von vorne anfangen können. Die Geschichte ist weitergelaufen. Und er musste mit dem Schmerz leben. Ein Schmerz, den wahrscheinlich die anderen Apostel auch geteilt haben. Weil sie gemerkt haben, wir haben den einfachen Weg gewählt. Und nicht den, der richtig gewesen wäre. Und dann begegnet es am Ostertag dem Jesus. Und ich stelle mir nur so mal vor, wie würde ich echt als Jesus reagieren? Ich könnte mir vorstellen, ich würde wahrscheinlich einmal zuerst zu einer kleinen Moralpredigt ansetzen. Das sind ihr ja, meine guten Freunde. Wie war das jetzt, Petrus? Du willst zu mir stehen. Du willst Papst sein. 3 Mal hast du mich verleugnet vor einer Magd. Das kann es doch nicht sein. Und er, alle davon gesäckelt. Ich hätte es ja auch liebevoll gesagt. Aber ein bisschen tadeln hätte doch müssen sein. Es hat denen doch gut getan. Ich meine, da ist gerade das grösste Verbrechen von der Menschheitsgeschichte passiert. Nämlich die Hinrichtung vom Sohn Gottes. Das muss doch irgendeine Konsequenz haben. Irgend gewisse Lehren müssen doch daraus jetzt gezogen werden können. Und Jesus steht in ihrer Mitte und sagt, der Friede ist mit euch. Das heisst, es ist alles gut. Es ist alles gut. Ich bin euch nicht böse. Ich weiss, ihr seid schwach geworden. Ich weiss, ihr habt euch so viel vorgenommen und ihr seid geheilt. Und ich sage euch, ihr könnt euch wieder erheben. Ich selber komme zu euch ab und erhebe euch. Ich spreche euch den Frieden zu. Der Shalom Gottes. Shalom heisst, alles ist gut. Der innere Friede. Nicht nur einfach Peace, alles wieder gut. Sondern es ist ein innerer Friede. Ich merke, zwischen mir und Gott ist wieder alles im Reinen. Das ist unglaublich, wenn wir uns das vorstellen, dass Jesus den Frieden zuspricht. Das ist seine erste Botschaft an Ostern. Das erste Wiedersehen nach dem Verbrechen. Und der Frieden hat Jesus schon vor dem Tod seine Jünger verheißen gehabt. Er hat gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt ihn gibt, gebe ich ihn euch. Da hat er schon angetönt, der Frieden, den Gott gibt, ist mehr als einfach nur, dass zwei Parteien, die zerstritten waren, einen Vertrag unterzeichnet. Ein Friedensvertrag. Jetzt ist alles gut. Sondern es ist ein göttlicher Frieden. Ein Frieden, wie wir ihn nie anderen Personen zusprechen können, wo nur von Gott kommen kann. Alles ist gut. Alles ist wieder im Reinen. Und es ist der Frieden, der uns in der Eucharistiefeier zugesprochen wird. Der gleiche Jesus, der real gegenwärtig ist, in Brot und Wein, spricht auch uns diesen Frieden zu. Auch wir haben einen gewissen Moment in unserem Leben, wo wir nicht voll und ganz zu Gott stehen konnten, wo auch wir schwach geworden sind, wo wir nicht immer den Weg vom Leben und von der Liebe gewählt haben. Und ihn damit ein Stück weit verleugnet haben. Das Leben, die Liebe, schuldig geworden sind. Und der gleiche Jesus spricht uns diesen Frieden zu. Also wenn der Priester sagt, der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch, dann sagt er damit der Friede Gottes, der gleiche Shalom, wo Jesus den Jüngern am Ostertag zugesprochen hat, der wird jetzt uns geschenkt. Jesus selber spricht uns den Frieden durch den Priester zu. Und den Friedensgruß können wir annehmen und anschließend weiter schenken. Frieden Gottes, der nicht einfach in uns versanden will, sondern wo weitergehen will. Alles, was Gott uns schenkt, ist dazu da, zum Weiterschenken. Erst dann kann es wirklich fruchtbar werden, kann es seine Wirkung entfalten. Und darum dürfen wir den Frieden weiterschenken im Friedensgruß. Friedensgruß heisst, der Frieden, den ich jetzt von Gott bekommen habe, der bedingungslose Shalom, den will ich dir und allen Menschen zusprechen. Und darum ist wirklich der richtige Wunsch in dem Moment, wo wir dem anderen mitgeben können, ist der Frieden. Ich schenke dir den Frieden oder ich wünsche dir den Frieden. Frieden Gottes. Nicht einfach nur alles Gute. Manchmal sagt man alles Gute. Oder ich war schon mal an einer Hochzeit und im Friedensgruß habe ich mich umgedreht. Und in einer Hochzeit sind ja manchmal auch Leute dabei, die sich nicht so gewöhnt sind. Und die haben sich dann mit ihrem Namen vorgestellt, den ich ihnen die Hand gegeben habe. Oder? Also, leicht überfordert. Ich habe ihm dann einfach knallhart den Frieden des Herrn gewünscht. Und das war dann gut. Wir schenken den Frieden weiter. Also, die Eucharistiefeier. Auch hier wird es ersichtlich, es ist nicht einfach ein Privatfeier zwischen mir und dem lieben Gott, sondern meine Schwestern und Brüder sind ein Teil von dieser Feier und das wird auch in diesem Friedensgruß zum Ausdruck gebracht. Wenn wir kurz vor der Kommunion unseren Blick nochmal auf die Menschen um uns herum weiten. Manchmal sind wir auch ein bisschen gestört durch das, in unserer inneren Andacht. Darum gibt es auch immer Diskussionen, müsste der Friedensgruß nicht viel kleiner kommen. Aber es kann wirklich ein Moment sein, wo wir uns auch bewusst werden, die Kommunion, die jetzt gerade folgen wird, das betrifft auch die Personen um mich herum. Auch mit ihnen will ich eins werden, lieb Christi werden. Und das Element vom Friedensgruß will ich jetzt gerne mit euch einüben. Wir möchten jeden Abend eine kleine Ritus-Einübung, eine Ritus-Erfahrung, wo wir ein Element vom Ritus ein bisschen breiter erleben wollen. Jesus ist auch heute Abend da und will uns seinen Frieden schenken. Der Frieden, den er uns schenken will, ist natürlich nicht nur an die Eucharistie verbunden. Auch heute Abend dürfen wir ihn um den Frieden beten. Wir wollen heute Abend mit all dem zu ihm kommen, wo wir seine Liebe nicht immer können erwidern konnten. Wo wir nicht immer den Weg der Liebe gegangen sind. Den Weg vom Leben. Und wir wollen uns das Wort zu eigen machen, die Verheißung Jesu, meinen Frieden gebe ich euch. Und ich kann mir jetzt innerlich vorstellen, wie Jesus da ist. Wie er vor mir ist. Ich darf zu ihm kommen. Mit all dem, was ich mit mir trage. Jetzt ganz besonders auch mit dem, was zerbrochen ist. Mit diesen Momenten, mit diesen Situationen, wo ich nicht voll in der Liebe leben konnte. Wo ich vielleicht anderen Menschen, wo ich Gott gegenüber mir selber schuldig geworden bin. Und all das darf ich jetzt Gott hingeben. Und er ist da, wie am Ostersonntag, und er schaut mich an. Und in seinem Blick ist nichts von Verurteilung. Sondern nur die Zusprache, der Zuspruch, den er mir und uns allen heute Abend geben will. Friede sei mit euch. Und diesen Frieden können wir aufnehmen. So wie wir Gottes Liebe bewusst aufnehmen innerlich. So wenn wir jetzt in einem Moment der Stille diesen Frieden aufnehmen. Jesus spricht mir zu, Shalom, es ist alles gut. Du kannst neu anfangen. Du kannst neu im Reinen sein. Und ich darf den Frieden Gottes annehmen, aufnehmen, mich wandeln lassen. Und wir haben den Frieden empfangen dürfen. Vielleicht spüren wir etwas, vielleicht aber auch gar nicht. Die Gefühle spielen eine nebensächliche Rolle. Gott schenkt uns seinen Frieden auch dann, wenn wir nichts spüren. Wir dürfen das im Glauben annehmen. Und Jesus lässt uns ein, den Frieden weiterzuschenken. Er hat gesagt, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sagte zu ihnen, empfangt den Heiligen Geist. Jesus wird mich senden. Dass ich den Frieden, den ich von ihm empfohlen durfte, dass ich den weiterschenke. Dass der Shalom auch andere Menschen erfassen kann. All das, was zwischen mir und anderen Menschen oder was zwischen anderen Menschen steht, das soll von dem Frieden Gottes erfasst werden. Das, was zwischen Menschen und Gott steht, das soll von dem Frieden Gottes erfasst werden. Von dieser Wandlungskraft. So werde ich mich bewusst entscheiden, zu verzeihen, dort, wo andere Menschen an mir schuldig geworden sind. Auch da muss ich nichts dabei spüren, sondern ich kann mich zu dem Willen entscheiden. Ich will nicht festheben an dem Unrecht, will nicht nachtragen, will die Last loslassen, indem ich den Frieden weiterschenke. In der Bergpredigt sagt Jesus, wenn du deine Opfergabe zum Altar bringst und dir dabei einfällt, dass dein Bruder oder deine Schwester etwas gegen dich hat, So lass deine Gabel dort vor dem Altar liegen. Geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder oder deiner Schwester, dann komm und opfere deine Gabe. Versöhnung und Kommunion hängt eng zusammen. Es ist ein Versöhnungsfeier. Und wir können den Friedensgruß, den Frieden nicht allen Menschen schenken, die da sind. Und darum tun wir den Friedensgruß jeweils einfach stellvertretend den Personen, die um mich herum sind, weiterschenken. Da geht es nicht um Sympathie oder Antipathie, sondern gerade indem ich bewusst den Personen um mich herum den Frieden schenke, will ich damit den Frieden weiterfliessen lassen, den Gott mir geschenkt hat. So werde ich euch einladen, jetzt aufzustehen.
Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt: Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, deshalb bitten wir. Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünde, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenk hier nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch
und mit deinem Geist.
Wir dürfen den Personen, die mich herumstehen, den Frieden weiterschenken.
Friede sei mit dir und Friede sei mit mir, Friede mit uns allen und mit der ganzen Welt nochmal. Friede sei mit dir und Friede sei mit mir, Friede
Und nach dem Friedensgruß kommt was? Brotbrechen ist gesagt worden, genau. Der Priester bricht das Brot. Brotbrechen ist die erste Bezeichnung für die Eucharistiefeier. Bevor man von Eucharistie geredet hat, haben wir von Brotbrechen geredet. In diesem Brotbrechen wird die Hingabe Christi nochmal zeichenhaft zum Ausdruck gebracht. Aus einem Brot, aus einer Hingabe, werden alle genährt. In der Urkirche ist für das ein Brot, ein Fladenbrot, in so viele Stücke gebrochen worden, wie Mitfeiernde da gewesen sind. Heute ist der zeichenhafte Charakter ein bisschen verloren gegangen, weil wir alle einfach Hostien haben. Aber der Akt vom Brotbrechen hat damals richtig lang gehen. Und die Gemeinde hat währenddem immer wiederholt gehabt, Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. So lange, bis das ganze Brot gebrochen war. Und am Schluss der dritte Teil, den wir auch heute noch haben, gib uns deinen Frieden. Der Paulus sagt, ein Brot ist es, darum sind wir viele ein Leib. Denn wir alle haben Teil an dem einen Brot. Wenn wir alle einen Teil von dem einen Brot in uns aufnehmen, dann sind wir dadurch in einem Leib verbunden. Wir sind der mystische Leib Christi, weil wir Glieder sind an dem einen Leib. Von dem einen Leib, vom einen Brot von Jesus selber werden wir gestärkt, bekommen Anteil. Es gibt ja nur einen Jesus, auch wenn es 1000 Hostien gibt. Aber es gibt einen Jesus und in dem einen Brot schenkt er sich uns. Und in das Lamm Gottes Gebet. Lamm Gottes, das ist ein anderes Wort für Jesus. Er ist geschlachtet worden am Kreuz wie ein Opferlamm. Darum wird er als Lamm Gottes bezeichnet, wie Johannes der Täufer auf ihn gewiesen hat, seht das Lamm Gottes. Und in das Brotbrechen, wenn wir nochmal unsere ganzen Schwächen, unsere Unfähigkeit hineinlegen und um sein Erbarmen bitten. Und dann hebt der Priester ein Stück von dem Brot Jesus selber auf. Und er sagt mit dem Wort von Johannes der Täufer, seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Seht. Schauen wir führen in dem Moment. Gell? Seht. Und wir sind irgendwo da im Bank am Schauen. Schauen wir führen auf Jesus. Der Priester zeigt uns Jesus. Es ist der gleiche Jesus, der damals den Jünger begegnet ist und der Täufer gezeigt hat. Schaut, Jesus, seht das Lamm Gottes, dass die Sünde der Welt, nicht einfach Sünden, also es geht nicht einfach nur um unsere Einzelsünde, sondern die Sünde, das heisst, die Dunkelheit, das Böse, das Widergöttliche von dieser Welt hinwegnimmt. Alles Widergöttliche nimmt er weg. Und dann können wir mit diesen Worten beten, die an die Worte vom jüdischen Hauptmann angelehnt sind. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Auf Französisch betet man, je ne suis pas digne de te recevoir. Ich bin nicht würdig, dich zu empfangen. Es ist vielleicht ein bisschen einfacher, dass du eingehst unter mein Dach. Der Hauptmann hat zu Jesus gesagt, komm nicht zu mir heim. Es reicht, wenn du einfach von Weitem die Heilung aussprichst über meine Tochter. Oder an einer anderen Stelle ist es sein Knecht, sein Sklave. Wir sagen, von mir aus bin ich nicht würdig. Es ist nicht so, dass ich mit einer reinen Weste vor Gott stehen könnte. Dass der heilige Gott, der im Himmel anbeten wird von allen Engeln und Heiligen, der glanzvolle, der König vom Universum, dass wir einfach sagen können, ja, da hat schon einen Platz für dich. Ich bin würdig. Wenn ich das Gefühl habe, ich bin würdig, dann kann das schon mal von einem guten Selbstbewusstsein zeugen. Das ist auch nicht schlecht. Aber ich glaube, je näher uns Gott an sich hinhält, desto mehr merken wir, dass in dieser strahlenden Sonne doch noch der ein oder andere Schatten rum ist. Das ist die Erfahrung von vielen Heiligen, die gesagt haben, je mehr sie mit Gott unterwegs sind und je näher sie sich bei ihm fühlen, desto mehr wird ihnen ihre eigene Schwachheit bewusst. Es geht nicht darum, uns schlecht zu reden, sondern einfach ehrlich zu sagen, aus mir heraus bin ich nicht würdig. Es ist nicht so, dass ich ein Diplom vorweisen könnte. Jawohl, König vom Universum kann zu mir kommen, in mein Herz, da ist alles gut. Aber gleichzeitig wird das Vertrauen ausgesprochen. Sprich nur ein Wort und meine Seele wird gesund. Wenn du nur ein Wort sprichst, dann kannst du mich würdig machen. Dann kannst du mich rein machen. Dann kann ich dir einen würdigen Platz in meinem Herzen bereiten. Du kannst mich heilen. So darf ich mir das unverdiente Geschenk annehmen, dass Jesus in unser Herz kommt. Dass er in uns einziehen will. Unglaublich, wir kommunizieren, wir nehmen das Stück Brot auf, wo Jesus selber ist. Und wir verspeisen ihn. Wir nehmen eine Person in uns auf. Es geht nicht um einen physikalischen Vorgang, sondern letztlich ist es ein geistliches Geschehen, dass eine Person, Jesus selber, in uns eingeht. Oder eigentlich gehen wir in ihn ein. Wir werden eins mit ihm. Und das ist unglaublich, wenn wir uns vorstellen. Wir nehmen Jesus auf, er kommt in unser Inneres. Und wir können ihn in alle Bahnen von unserem Sein fließen lassen. So wie das Blut in unseren ganzen Körper strömt, so soll er in unseren ganzen Körper und unsere Seele, unser ganzes Leben eingehen. Und in dem Moment, wo ich ihn aufnehme und in der nachfolgenden Stille, will ich ihn einfach wirken lassen. Es ist wie der Moment, wo Frau und Mann eins werden. Dann ist es wie wenn alles andere verblasst vor dem Moment. Wenn ich mit meinem Gott, mit meinem König kann eins werden. Wenn ich ihn aufnehmen und ihn wirken lassen. Wenn ich ihn heilen lassen. Wenn Wandlung passieren kann. Und wenn ich den Moment von diesem Liebesaustausch einfach geniessen kann. Nichts kommt der Moment gleich, wo ich eins sein kann mit meinem Bräutigam, mit meinem König. Wo ich mich von ihm einfach lieben darf, so wie ich bin. Wo ich mich von ihm wandeln darf. Und ich darf ihn empfangen mit dem Wort, der Leib Christi. Und indem ich Amen sage, sage ich damit, ich glaube. Ja, ich glaube wirklich, dass du, Jesus, in dem Stück Brot gegenwärtig bist. Und dass du in mein Leben, in mein Herz willst kommen. Und ich will, dass du in mir und durch mich kannst wirken. Der Priester geht der Kommunion voran, indem sagt er, dass er der Gemeinde vorangehen will, indem er sich selber wandeln lässt. Er will die Einladung wie als erstes annehmen, sich selber wandeln zu lassen. Und dann schenkt er das Wandlungsgeschenk weiter, indem er Kommunion mit den Kommunionhelferinnen zusammen der Gemeinde austeilt. So können wir Jesus in dem Moment, ich denke, erstens mal mit grosser Ehrfurcht empfangen. Es ist gewaltig, dass wir mit dem Gott, was im Alten Testament heisst, dass Berge wie Wachs vor ihm schmelzen. Niemand hat dürfen Gott gesehen im Alten Testament, heisst es, sonst wäre er gestorben. Es ist ein heiliger Gott. Und dieser Gott wird in unser Leben, in unser Herz kommen. Darum, wenn wir uns mit grosser Ehrfurcht ihm nähern. Es ist einfach so, wir spazieren führen und empfinden irgendein Stück Brot. Nein, wir begegnen unserem König, unserem Bräutigam. Aber gleichzeitig auch mit einer grossen Liebe. Wir müssen nicht Angst haben vor ihm. Er ist ein zärtlicher Gott. Mit grosser Liebe. Ein unglaublich freudevoller Moment. Und während wir uns davor gewöhnt sind, dass während der Kommunion meistens eher ruhige Musik gespielt wird, meditative, sicher auch richtig. Habe ich die Erfahrung gemacht, ich habe eine gewisse Zeit in Afrika leben, dass dort während der Kommunion unglaublich freudige Musik gespielt wird. Also wo du richtig kannst hüpfen, wo du eigentlich hüpfend zur Kommunion führen kannst gehen und so hüpfend wieder zurück kannst gehen. Das ist ein Fest, ein Hochzeitsmahl. Also auch das ist eine richtige Haltung. Wir dürfen die Freude jauchzend eigentlich führen gehen. Also es ist nicht irgendein Trauergang. Ich habe das manchmal das Gefühl, so alle stellen sich an, wenn es nicht vor irgendein Grab ist, zum Besprengen, sondern das ist, wow, das ist, wir stehen an für ein Hochzeitsfest. Gewaltig. Und in das Hochzeitsfest dürfen wir uns reinnehmen lassen. Das hat auch der Sieger Köder mit dem Bild versucht zum Ausdruck zu bringen. Es trägt den Titel Vollendung. Vollendung. Wir sehen in der Mitte ein Liebespaar, wo in innigster Liebe miteinander vereint sind. Es ist wie wenn sie in andere eingehen, so nöch und innig schmiegen sie sich aneinander. Und das wird auch der Kranz von Rosen um sie herum ausdrücken. Das Zeichen von dieser ewigen, bedingungslosen Liebe. So sind wir in die Liebesgemeinschaft mit Gott aufgenommen. Es ist, wenn wir uns berauschen lassen von dieser Liebesgemeinschaft. In der Kommunion lassen wir uns in die Liebe hineinnehmen. Und wir können die Liebe in der Kommunion erneuern. So wie ein Eheversprechen kann erneuert werden, so können wir unsere Liebe mit Gott auch in der Kommunion erneuern, dass das Feuer wieder neu zum Brennen gebracht wird. Bei allen Verwirrungen, Verletzungen, Ängsten und Sorgen, bei allem Leiden, bei allem Schwierigen, das mein Leben auch bringt, kann ich Heimat finden in dem Raum der Liebe. Ich habe nochmal ein Lied mitgebracht. Ich bin nicht sicher, ob ihr das könnt, aber es ist eine relativ kurze Melodie. Und zum sicher sein, dass sie alle lernen, habe ich 6 Strophen drauf genommen. Ich singe mal die erste, die es können, könnt direkt einsteigen und anschließend fangen wir gerade bei der ersten Strophe zusammen an. Nimm mein Leben, nimm es ganz, immer größer sei dein Glanz, denn du hast mich ja erkauft mit deinem Blut. Nochmal. Nimm mein Leben, nimm es ganz, immer größer sei dein Glanz, denn du hast mich ja erkauft mit deinem Blut. Nimm mich hin, du allein bist mein Gewinn. Denn du hast mich ja erkauft mit deinem Blut. Nimm den Mund, damit ich sag, dass es bald wird heller Tag, wenn du kommst in Herrlichkeit, König zu sein. Deine Botschaft leg hinein, ich will ganz durchlässig sein,
bis du kommst in Herrlichkeit, König zu sein.
Und ein abschließendes Wort zum Kommunionempfang. Bis etwa ins 8. und 9. Jahrhundert hat es nur Handkommunion gegeben. Heute wissen wir ja so ein bisschen, okay, es hat irgendwie die vorkonziliäre Praxis gegeben, bis zum 2. Vatikanischen Konzil, von Mundkommunion. Und nachdem ist irgendwie die Handkommunion eingeführt worden. Und was aber viele nicht wissen, ist, dass das Erste die Handkommunion war. Natürlich, schon die erste Eucharistiefeier, die Einsetzung der Eucharistie, war eine Handkommunion. Das letzte Abendmahl. Und bis etwa ins 9. Jahrhundert war die Handkommunion verbreitet. Das sehen wir zum Beispiel auch aus diesen mystagogischen Katechesen vom Cyril von Jerusalem gegen das Ende des 4. Jahrhunderts. Dort hat er geschrieben, da die rechte Hand den König in Empfang nehmen soll, so mache die linke Hand zum Thron für ihn. Nimm den Leib Christi mit hohler Hand entgegen und erwidere Amen. Dann genieße ihn. Doch habe Acht, dass dir nichts davon auf den Boden falle. Nach der Kommunion des Leibes Christi gehe auch zum Kelch des Blutes. Verbeuge dich, sprich zur Anbetung und Verehrung das Amen und genieße, um dich zu heiligen, auch vom Blute Christi. Einerseits einmal sehen wir hier die Haltung von grösster Ehrfurcht. Wir vernehmen von dieser Handkommunion und wir vernehmen auch von einer Kelchkommunion. Die war nämlich bis etwa ins 13. Jahrhundert für alle Gläubigen selbstverständlich gewesen. Etwa ab dem 8. und 9. Jahrhundert hat sich immer mehr die Mundkommunion verbreitet. Aus Angst, etwas von den Hostien können zu verschütten, an Boden zu fallen. Aus übergrosser Ehrfurcht. Das Brot damals war natürlich noch nicht so kompakt gewesen wie unsere Hostien. Es hätte schnell möglich sein können, dass ein Brotsamen irgendwo verloren gehen kann. Oder auch in einem kleinen Stück Brot ist ja der ganze Christus gegenwärtig. Und das hat dazu geführt, dass man immer weniger mit den Händen kommuniziert hat. Im Mittelalter ist mehr und mehr die Erkenntnis gewachsen, dass auch in den Hostien der ganze Christus gegenwärtig ist. Das heisst auch mit seinem Blut, mit seinem Leben. Und dass das Kelchkommunion nicht zwingend braucht, weil man schon durch einen Hostienempfang eigentlich die ganze Fülle bekommt. Im 2. Vatikanischen Konzil hat aber die Kelchkommunion wieder neu lebendig werden lassen, weil durch das die Zeichenhaftigkeit vom Leib und vom Blut besser zum Ausdruck kommt. In der Einführung zum Messbuch heißt es, ihre volle Zeichenhaftigkeit gewinnt die Kommunion, wenn sie unter beiden Gestalten gereicht wird. In dieser Form wird das Zeichen des eucharistischen Mahles auf vollkommenere Art zum Ausdruck gebracht. Es wird auch deutlich, dass der neue und ewige Bund im Blut des Herrn geschlossen wurde. Das Konzil hat also die Kirche ermutigt, wieder häufiger auch die Kelchkommunion anzubieten. Gerade in kleineren Gruppen anerbietet sich das, unter beiden Gestalten können zu kommunizieren. So haben wir heute also drei Formen. Die Handkommunion, die der 2. Vatikanische Konzil eigentlich in Anlehnung an die Tradition der alten Kirche wieder eingeführt worden ist. Die Mundkommunion. Da geht es nicht darum, was ist würdiger oder weniger würdig, um eine persönliche Präferenz und Kelchkommunion. Bei allen Formen geht es aber immer darum, dass wir empfinden. In allen Formen sind wir immer Empfangende. Wir können uns nicht irgendwo bedienen, sondern wir empfinden Jesus als ein unbedingt verdientes Geschenk. Anschließend an die Kommunion kommt die Danksagung, wo der Priester im Schlussgebet im Namen von uns allen dankt. Der Dankteil ist meistens relativ kurz. Ein Gebet, Sagen und fertig, vielleicht noch ein Schlusslied. Manchmal können wir aber auch nach der Kommunion noch ein bisschen in der Stille verweilen, wenn es das zulässt. Oder ich kann am Ende des Gottesdienstes noch einen Moment im Bank hocken bleiben und Jesus noch wirken lassen. Die intime Gemeinschaft mit ihm geniessen. Jetzt sind ihr eingeladen für einen kurzen Austausch. Ihr dürft darüber austauschen, wie ihr die Ritus-Einübung vorher mit dem Friedensgruß erlebt habt. Was ist euch heute neu bewusst worden? Wo sind mir vielleicht heute die Augen aufgegangen? So wie die Jünger damals. Und wenn noch Zeit ist, werde ich euch anschließend einen Text auf den Tisch legen, wo ihr könnt zusammen lesen und darüber in den Austausch kommen. Und falls es für das nicht mehr reicht, könnt ihr den Text einfach zur Meditation mitteilen. Ich möchte noch gerne ein paar Anmerkungen zum Kommunionempfang machen. Während es Zeiten gegeben hat, in der Kirche, besonders bis zum letzten Konzil, oder die Jahrzehnte vor dem letzten Konzil, wo die Tendenz stark war, ich bin nicht würdig, zu kommunizieren. Nur wenn ich gerade unmittelbar vorher beichtet habe, dann kann ich kommunizieren und sonst geht das nicht. Währenddem diese Tendenz stark war, wow, das ist so etwas Heiliges, da gehöre ich eigentlich gar nicht hin. Als normale Gläubige. Ist heute die Tendenz eher in die andere Richtung, dass viele aus Routine, aus Gewohnheit oder auch aus einer gewissen Naivität, sage ich jetzt einmal, gehen kommunizieren. Dass irgendwo durch etwas verloren gegangen ist von der Grösse von dem Geschenk, das wir dort empfangen dürfen. Und dass das auch etwas damit zu tun hat, wie ich mich auf das Geschenk vorbereite. Wir reden hier von einer Hochzeit. An ein Hochzeitsfest, da tue ich mich vorbereite. Nur schon, wie ich mich kleide, was ich mitbringe, wie ich dort hingehe. Im Neuen Testament, im 1. Korintherbrief, sagt Paulus, jeder soll sich selbst prüfen. Erst dann soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Denn wer davon isst und trinkt, ohne den Leib zu unterscheiden, der zieht sich das Gericht zu, indem er isst und trinkt. Ziemlich harte Worte, wo uns die Bibel zumutet. Also wer Gott kommunizieren, ohne sich eigentlich wirklich bewusst zu sein, was er da macht, wer einfach so ein bisschen hingeht, der muss mit dem Gericht rechnen. Also da passiert wirklich etwas. Das ist etwas Gewaltiges. Eine Einladung, nicht irgendwie Angst hat davon, sondern, was vorangeht, jeder prüfe sich selbst. Im Gleichnis vom Hochzeitsmahl heisst, dass ein Gast dort war, ohne Hochzeitsgewand. Ohne festliches Gewand. Der ist im Arbeitsdienst gekommen. Der ist wieder rausgeschickt worden. Also wir müssen uns wie Jesus ist der, der uns das Hochzeitsgewand gibt. Er macht uns würdig. Es geht nicht um mein eigenes Werk. Aber, dass ich mich selber prüfe, Bin ich vorbereitet auf das Hochzeitsfest? Bin ich mir bewusst, was für ein Geschenk ich hier empfange? Oder gehe ich einfach führen, weil ich jeden Sonntag aus Routine führen gehe? Eine Anfrage an mich selber, mich wieder ja, ganz neu bewusst zu machen, was ich dort empfange. Nämlich der Leib Christi. Ohne den Leib zu unterscheiden. Also wer sich wie nicht bewusst ist, dass das der Leib Christi ist. Der Leib Christi gegenwärtig in der Hostie im eucharistischen Brot. Der Leib Christi aber auch gegenwärtig in der Kirche, in den Schwestern und Brüdern. Der mythische Leib Christi. Und beides ist heilig. Mit beidem wird dich in Ehrfurcht begegnen. Der Text hier aus dem 1. Korintherbrief ist der älteste Text, der uns über die Eucharistie überliefert ist. Noch vor den Evangelien, etwa ums Jahr 54, 55 nach Christus. Und schon in dem ältesten Text ist die Rede davon, dass wir mit Bedacht vorgehen, dass wir uns selber prüfen sollen, bin ich bereit für das Hochzeitsmahl, für das Hochzeitsfest. Wir könnten jetzt lange darüber diskutieren, wieso dass es Gründe gibt, nicht zur Kommunion zu gehen, wo die Kirche uns nahelegt, nicht zur Kommunion zu gehen, wieso dass das gerechtfertigt ist oder auch nicht. Die Diskussion möchte ich hier jetzt nicht eröffnen. Ich glaube, das würde den Rahmen sprengen. Ich glaube, wichtig zu wissen ist, oder wichtig für mich ist, wie das Bewusstsein, dass wenn es darum geht, wer soll kommunizieren und wer nicht, dass es nicht irgendwie darum geht, irgendwie jemanden zu belohnen, die Guten, die dürfen und die Bösen nicht, oder jemand hat den falschen Glauben und nur die mit dem richtigen Glauben dürfen, die einen werden ausgeschlossen und die anderen dürfen, sondern dass es für mich selber eine Einladung sein soll, mich zu prüfen, bin ich bereit für das Hochzeitsmahl. Und es gibt unterschiedliche Gründe, wieso, dass ich vielleicht nicht kann bereit sein oder wieso, dass es nicht möglich ist, Jesus in der eucharistischen Gabe, in der Hostie zu empfangen. Und für das schlägt uns die Kirche schon seit Jahrhunderten die geistliche Kommunion vor. Das heisst, dass ich Jesus in mir aufnehme, ohne ihn in der Hostie zu empfangen. Sondern indem ich ihn geistlich empfange. Indem ich mich geistlich mit ihm verbinde. Indem ich Jesus bitte, dass er jetzt in mich kommt. Ich kann eins mit ihm werden, auch ohne die Eucharistie. Und ich kann entweder am Platz bleiben oder ich gehe führen und lasse mich segnen. An vielen Orten ist es verbreitete Praxis, um im Priester erkenntlich zu machen, dass ich nicht kommunizieren will, dass ich eine oder zwei Arme vor der Brust verschränke und damit das Zeichen gebe, ich bitte um ein Segen. Und das Segen kann ich genauso aufnehmen, wie wenn ich Jesus in der Kommunion aufnehme. Es sind zum Beispiel Texte aus dem 16. Jahrhundert von der Teresa von Avila überliefert, wo sie ihren Schwestern sagt, wenn ihr nicht könnt oder nicht wollt kommunizieren, dann geistlich kommunizieren. Das heisst, betet Jesus jetzt in euer Herz zu kommen. Dass Jesus jetzt in uns hineinkommt, auch wenn wir nicht könnt oder nicht wollt kommunizieren. Vielleicht merken wir auch, hey, ich bin irgendwie noch so in einer Geschichte drin, oder ich merke noch so viel Unversöhntheit, oder ich merke einfach, im Moment bin ich nicht in der Lage, zu kommunizieren, eucharistisch. Dass ich dann einfach Jesus bitte, schenk du mir jetzt den Frieden, ich will geistlich kommunizieren. Etwas, was wir ein bisschen vergessen haben, wo wir vielleicht wiederentdecken können. Ich bin dafür für eine gesunde Mitte. Nicht das Extrem, ja, niemand darf kommunizieren, wir sind alle unwürdig und besser zuerst zehnmal beichten und dann vielleicht kommen wir. Und zum anderen Extrem, alle sollen einfach vorkommen und wir überlegen uns gar nicht, was da abgeht. Und einfach eine gesunde Mitte, wir sind uns voll bewusst, was wir hier empfangen dürfen. Und darum wollen wir uns auch entsprechend verhalten. Jesus will alle nähren. Darum dürfen wir die Eucharistie für nie einfach nur auf einen Kommunionempfang reduzieren. Das haben oder nicht haben ist alles. Ja, und wenn nicht kannst du kommunizieren, dann musst du gar nicht erst kommen, dann kannst du daheim bleiben. Nein, Jesus kann uns ganz vielfältig nähren. Jesus kann uns ganz vielfältig wandeln. Er ist gegenwärtig schon in der Gemeinschaft der Gläubigen. Dort wird er uns begegnen, unseren Schwestern und Brüdern. Durch das Wort, wenn du über den Wortgottesdienst geredet, Jesus ist real gegenwärtig, will uns berühren, will uns zu uns sprechen, will uns wandeln. Durch sein Opfer am Kreuz, Golgotha wird gegenwärtig, seine Lebenshingabe. Und das Kreuz will wirken, will strahlen, auch in meine jetzige Lebenssituation hinein. Und schließlich durch die Kommunion, auch durch die Geistliche. In einem Schlussgebet bringt ein Schlussgebet bringt das folgendermaßen zum Ausdruck, dass Jesus uns ganz vielfältig begegnen und nähren will. Gütiger Gott, die heilige Speise, die wir empfangen haben, durchdringe uns mit ihrer Kraft. Sie vertiefe unseren Glauben, mache stark unsere Hoffnung und entzünde unsere Herzen zu Werken der Liebe. Lass das göttliche Leben, das du uns geschenkt hast, sich entfalten und Frucht bringen für das ewige Leben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Ja, und Jesus, wir wollen dir danken, dass du dich uns hingehst und dass du uns nähren willst. Du willst uns Lebensbrot sein. So vielfältig können wir dir begegnen. So vielfältig willst du uns begegnen. Du willst unser Leben bereichern. Du willst uns selber bereichern mit deiner Gegenwart. Ja, wir bitten dich, dass du uns immer mehr wandeln in dein Bild. Dass du selber zu unserem Hochzeitsgewand wirst. Dass du all das wegräumst, du reinigst, was noch zwischen uns und dir steht. Dass wir mehr und mehr von deiner Liebe leben können und die Liebe weiter schenken können. So wollen wir zusammen beten mit den Worten, die du, Jesus, uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Der Herr sei mit euch
und mit deinem Geiste.
Segne, behüte und begleite euch und alle, die euch lieb und teuer sind. Gott der Allmächtige, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Amen.